Mitglied der Synodalversammlung ist auch Professor Hans Joas. Er ist jetzt bei mir. Herr Professor Joas, Sie haben gesagt in einem Interview mit Public Forum, ich sehe, dass weltkirchliche Debatten einen Impuls aus Deutschland bekommen können. Sehen Sie das jetzt nach der Synodalversammlung genauso?
Ja, eher noch mehr. Und ich habe das natürlich deshalb gesagt, weil immer wieder im Raum steht, es handle sich um einen deutschen Sonderweg. Und das ist mein Eindruck überhaupt nicht. Und ich bin viel in anderen Ländern unterwegs, habe in dem Interview ausdrücklich sogar Polen hervorgehoben. Neulich war ein großes Interview mit mir in der führenden polnischen Tageszeitung Gazeta Wyborcza. Und das Motiv, dieses Interview zu führen, war eindeutig, dass es auch in Polen und in katholischen Kreisen massive Sympathien, natürlich auch Antipathien, aber auch massive Sympathien für den synodalen Weg in Deutschland gibt.
Warum sind Sie dabei? Warum engagieren Sie sich hier?
Ich engagiere mich generell in der katholischen Kirche. Ich weiß, dass das Bild bei manchen Menschen existiert, der Soziologe beobachte lieber aus der Distanz. Aber ich sage ihm, ich bin einerseits ein Soziologe und andererseits eben auch ein katholischer Christ. Und insofern beobachte ich nicht nur, sondern nehme gerne teil.
Sie haben auch gesagt, das wesentliche Element des Christentums ist sein Universalismus. Das ist für Sie ganz wichtig. Was meinen Sie damit?
Das ist für mich tatsächlich ganz zentral. Ich habe die Angst, dass in den Auseinandersetzungen über Einzelfragen untergeht, warum es überhaupt die Institution Kirche gibt. Und ich glaube tatsächlich, dass über die Frontenverläufe, die es notwendigerweise in der Auseinandersetzung um einzelne Fragen geben muss, nur eine gemeinsame Erinnerung hinausführt, warum es diese Institution überhaupt gibt. Denn es haben nicht alle Religionen eine Institution Kirche hervorgebracht. Und welche Institution kann schon auf eine derart lange Geschichte zurückblicken, wie die katholische Kirche es kann? Aber selbst wenn man nicht katholisch dazu sagt, also auch die protestantischen Kirchen, die sich auf die Zeit der Reformation zurückführen, haben eine Geschichte, die über viele Jahrhunderte geht. Und für mich ist ein zentrales Moment, um nun zu erklären, warum es diese Institution gibt, dass sich Religionen, die die ganze Menschheit in den Blick nehmen, alle Menschen, nicht einfach in den Institutionen eines gegebenen Staates unterbringen können. Also im römischen Imperium konnte der Kaiserkult natürlich innerhalb der politischen Institutionen stattfinden und diente hauptsächlich zur Stabilisierung der politischen Institutionen. Das Christentum greift über die Grenzen jedes partikularen Gemeinwesens hinaus. Und ich glaube, die Erinnerung daran, dass sich Christen dem Wohl und Heil aller Menschen verantwortlich fühlen und dass sie eine Botschaft haben, die allen Menschen zuteil werden soll, also die könnte aus der Gefahr möglicher Polarisierungen innerhalb des kirchlichen Rahmens hinausführen.
Also Kirche als notwendige Institution neben dem Staat. Nun macht es die Kirche in Deutschland den Gläubigen nicht ganz einfach. Und es gibt nicht wenige, die sagen, ich für mich kann besser Christ sein ohne diese, ich sag mal, schräge Institution Kirche, die es mir so schwer macht.
Also das verstehe ich natürlich. Ja, also ich sage nicht, wie kann man denn zu so einem merkwürdigen Bild von der Kirche kommen. Ich glaube aber, dass es gewissermaßen eine soziologisch, auch psychologisch naive Vorstellung ist. Also ich glaube, man kann sagen, viele Leute, die aus der Kirche austreten, haben genau die Absicht, die sie gerade beschrieben haben. Wieso? Ich kann doch Christ bleiben, auch ohne die Institution. Vielleicht werde ich sogar noch leichter ein christliches Leben führen, wenn sich nicht Kleriker zwischen mich und Gott schieben oder die Institution sich dazwischen schiebt. Aber nach allem, was wir wissen, gilt das schon im Leben des Einzelnen nicht. Also Leute, die austreten, da wird auch der Glaube durch mangelnde Teilhabe an gemeinsamen Ritualen zum Beispiel im Laufe der Zeit eher schwächer. Und erst recht scheitert die Weitergabe des Glaubens etwa an die eigenen Kinder oder überhaupt an künftige Generationen.
Sie haben gesagt, die Institution Kirche ist eine notwendige Institution neben der Institution des Staates, auch weil sie universalistisch und grenzübergreifend ist. Kann es aber nicht auch eine solche weitere Institution geben, die nur aus dem Weltethos des Humanismus existiert? Gebraucht es dafür denn eine Religion?
Also ich habe eine, wie soll ich sagen, willkommen heißende Haltung zu allen Formen des Universalismus. Ich sage nicht, es gibt nur den christlichen Universalismus. Ja, also ich halte es für wichtig zu sehen, dass es zum Beispiel wirklich jüdische, nicht-christliche Universalismen immer gegeben hat, dass es etwa einen authentischen buddhistischen moralischen Universalismus gibt und so weiter. Insofern gehöre ich zu denen, die sagen, wir leben in einer Welt, in der verschiedene religiöse und auch nicht-religiöse Formen des moralischen Universalismus miteinander koexistieren. Die sind in politischen und moralischen Fragen aufgerufen, auch miteinander zu kooperieren und also nicht nur zu koexistieren, aber sie stehen sicher den verschiedensten Formen von bewusstem und programmatischem Partikularismus auch entgegen. Für mich ist da natürlich das Zentrale, dass ich glaube, dass etwa die nationalsozialistische Rassenideologie also ein bewusster Versuch war, die Traditionen des Universalismus umzukehren und eben nicht allen Menschen die gleiche Würde zuzusprechen, sondern umgekehrt zu sagen, es gibt ganze Menschenkategorien, die nicht über Würde verfügen oder die in einer dienenden, also die ausgerottet werden sollen oder die in einer dienenden Rolle gegenüber den höheren Rassen sein sollen. Das ist aber nicht die einzige Form eines radikalen Nicht-Universalismus oder Anti-Universalismus.
Wenn es da säkulare Institutionen geben kann, die für so einen Universalismus stehen, was ist denn der Mehrwert einer religiösen Institution, die für so einen Universalismus steht?
Ja, das ist ein bisschen für mich falsch gefragt, ja, weil der Mehrwert, also vielleicht darf ich so anfangen, dass ich sage, das Buch, auf das sich auch das Interview in Publikforum bezieht, heißt ja Warum Kirche? Es wird mir ständig zurückgespiegelt von Leuten, die sagen, ich habe gerade Ihr Buch gelesen, Ihr Buch Wozu Kirche? Ich habe gesagt, ich habe dieses Buch sehr bewusst nicht Wozu Kirche genannt, also ich habe nicht die Frage gestellt, wozu ist die Kirche nutze, ja, sondern umgekehrt, warum musste sie eine solche Form annehmen, wenn die universalistische Botschaft da ist? Also lautet sozusagen die richtige Frage, wie haben andere religiöse Formen des moralischen Universalismus eigene Formen der Organisation hervorgebracht? Sagen wir mal das buddhistische Mönchtum, ja, das ja älter ist als das christliche Mönchtum. Und es lautet dann die Frage, inwiefern können säkulare Formen des moralischen Universalismus tatsächlich auch einen institutionellen Charakter annehmen? Das ist meistens nicht der Fall. Es ist meistens so, dass es sich dabei um Philosophien handelt, die aber nicht die Kraft haben, Menschen also in ihrer ganzen Lebensführung zu mobilisieren. Es gibt keine kantische Welt Organisation, aber ich habe nichts dagegen, wenn säkulare moralische Universalisten sich entsprechend zu organisieren versuchen.
Gerade unter jungen Leuten etabliert sich so etwas, wenn man an Fridays for Future denkt, da sind junge Leute drauf und dran. Ich habe selbst eine Tochter, die geht mit ihren Freundinnen lieber zu Fridays for Futures Demos als in die Kirche, weil sie sagt, was soll ich in der katholischen Kirche, wenn Frauen da nicht das Gleiche machen können wie Männer, dann geht mich das nichts an und geht dann eben zu Fridays for Future. Kann das nicht auch so eine Institution sein dann?
Also das ist zunächst mal keine Institution, sondern eine soziale Bewegung. Und damit Bewegungen auf Dauer gestellt werden, müssen sie irgendwann institutionellen Charakter annehmen. Ich selber habe dazu ein eher skeptisches Verhältnis. Also zwar gibt es dort keinen formellen Ausschluss von irgendwelchen Menschenkategorien, aber faktisch sind die Demonstranten von Fridays for Future eine ganz bestimmte Auswahl aus der Bevölkerung. Ja, also das ist noch nicht einmal die junge Generation, die darin repräsentiert ist, sondern die junge Gymnasiasten-Generation bestimmter metropolitaner Wohnorte, würde ich sagen. Also da sehe ich ehrlich gesagt die Chance, eine also globale Organisation zu werden, die wirklich viele Menschen unterschiedlicher Bildungsgrade umfasst, sehe ich als sehr gering an.
Sie sagen auch, es beeindruckt Sie immer wieder und immer wieder sehr, wie viele Menschen Trost schöpfen aus dem Leid und aus der Verzweiflung Jesu am Kreuz. Nun gibt es aber auch viele Menschen, das ändert sich ja auch, die Trost schöpfen aus einem Regenbogen oder aus ganz anderen Symbolen und Bildern. Also zum Beispiel Trost schöpfen aus der Erinnerung, wenn jemand stirbt, Erinnerung an diesen Menschen. Wird nicht das Kreuz immer mehr abgelöst?
Also das Kreuz wird sicher insofern immer mehr abgelöst, also dort, wo radikale Säkularisierungsprozesse stattfinden und entsprechend Elemente des Christlichen für die individuelle Lebensführung eine immer geringere Rolle spielen. Der Grund, warum ich so stark betone, dass Christen Trost finden in der Verzweiflung Jesu am Kreuz, ist ja nicht einfach, dass ich sage, sie finden Trost, sondern dass sie Trost nicht finden in der Vorstellung eines starken, siegreichen Gottes, der beim Versuch, ans Kreuz genagelt zu werden, sozusagen seine göttliche Stärke einfach zeigt und also verhindert, dass er ans Kreuz geschlagen wird, sondern dass darin eine Gottesvorstellung lebt, in der Gott bis in die schlimmsten Tiefen menschlicher Erfahrung selber hineinsteigt und ich von ihm deshalb höchstes Verständnis auch für meine größten Schwächen erwarte, was ich nicht tun könnte, wenn ich die Vorstellung von dem starken Siegergott hätte.
Eine Frage noch zur Synodalversammlung. Sie haben gesagt, es hat Sie besonders geärgert, dass Franziskus gesagt hat, na, was wollen wir mit einer zweiten evangelischen Kirche? Wir haben doch schon eine evangelische Kirche. Warum hat Sie das speziell so geärgert?
Es hat mich deshalb geärgert, weil es, finde ich, den Unterton hatte, dass man, wenn man versucht, von einer anderen christlichen Kirche etwas zu lernen, irgendwie schon dabei sei, sich der ganz anzugleichen oder die eigene Identität zu verlieren. Und deshalb sage ich dazu, wer meint, er verliere die eigene Identität, weil er von anderen lernt, der hat eigentlich eine schwache eigene Identität. Also der fürchtet sofort eine Bedrohung der eigenen Identität, wenn ein Nachmachen, ein Lernen und so weiter stattfindet. Also das finde ich schlecht. Nun gab es allerdings, und so ist es bei dem gegenwärtigen Papst immer wieder, es gibt auch ganz andere Äußerungen von ihm. Es gibt auch eine Äußerung, und über die würde ich mich nicht ärgern, wenn die bekannter wäre, sondern freuen ausdrücklich, in der er die Frage stärker synodaler Strukturen in der katholischen Kirche mit einem verbesserten Verhältnis zu den anderen christlichen Konfessionen verknüpft. Und dann ist er eigentlich ganz auf der Seite dessen, was ich ausdrücken wollte. Also wir lernen von anderen, weil wir auch nicht das Katholische einfach in seiner traditionellen Gestalt verteidigen, sondern uns auf das gemeinsam und zutiefst Christliche gemeinsam besinnen.
Abschließende Frage, wo sehen Sie die Kirche in 10, 15, 20 Jahren?
Also ich glaube, dass die Kirche in Deutschland sich laufend schon unter unseren Augen stark verändert durch Migration, christliche Migration nach Deutschland, durch den immer größeren Anteil, den Christen mit Migrationshintergrund und gerade katholische Christen in Deutschland einnehmen. Und es ist eine gleichzeitige Bewegung durch die fortschreitende Globalisierung des Christentums. Also wir haben in Deutschland oft die Wahrnehmung, also die katholische Kirche oder das Christentum überhaupt seien fundamental bedroht und dabei unterzugehen. Das ist eine Wahrnehmung, die vielleicht meinetwegen für Deutschland also schon ihre relative Berechtigung hat, aber die man balancieren muss mit der Wahrnehmung, dass das Christentum gegenwärtig eine der größten Expansionsphasen seiner Geschichte durchmacht, nur nicht innerhalb Europas. Dies wiederum wird zu Verteilungen in den global aufgestellten religiösen, also Schwerpunktverschiebungen in den global aufgestellten religiösen Institutionen führen. Vielleicht ist die Tatsache, dass wir einen Papst aus Lateinamerika haben, sozusagen so ein schüchterner Vorbote von Dingen, die noch viel stärker in den nächsten Jahrzehnten stattfinden werden.